Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute ist der 20. November. Das Jahr beginnt, sich dem Ende zuzuneigen. Und bald wird die Inflation der Jahresrückblicke über uns hereinbrechen. Und da wir natürlich auch einen Blick auf 2017 werfen wollen, fangen wir schon heute damit an. Was war in Wiesbaden los? Das weiß kaum ein anderer besser als unser heutiger Gast. Es ist der Chefredakteur des Wiesbadener Stadtmagazins Sensor, Dirk Fellinghauer. Guten Abend, Dirk.
Guten Abend, Jutta. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns rückblicksgemäß mit der ersten Nummer des Jahres anfangen. Da hast du geschrieben, es sei das Jahr der Entscheidungen. Welche waren das denn oder hätten das sein sollen?
Also zwei ganz große Baustellen, die mir immer sofort einfallen und die auch virulent bleiben in der Stadt und in dem Jahr auch nicht irgendwie wirklich weitergekommen sind. Das sind natürlich das Walhalla, das Thema Walhalla, sowohl die Zukunft des jetzt Anfang dieses Jahres geräumten Gebäudes als auch die Zukunft für den Verein, der dort 15 Jahre lang bis zur Schließung sehr aktiv war. Und ein anderes großes Thema ist das alte Gericht, wo auch bis heute die Frage offen ist, wie es in Zukunft genutzt werden wird. Es gibt Signale in eine hoffnungsvolle Richtung, dass der Heimathafen dort sich ausbreiten und zusammen mit vielen weiteren Akteuren ein spannendes, aufregendes und der Stadt sicher guttunendes neues Leben hineinbringen könnte. Aber so der Durchbruch wurde, glaube ich, bei keiner der Baustellen des Jahres erzielt. Von daher nehmen wir die wohl mit ins nächste Jahr.
In deinem Editorial der Novemberausgabe warnst du vor der Erstickungsgefahr in unserer Stadt. So weit ist es also schon gekommen.
Also die Erstickungsgefahr müssen wir vielleicht kurz erläutern, weil wir ausgehen müssen, dass nicht die komplette Stadt den Sensor liest. Also da war eigentlich das Thema die Luft in unserer Stadt, die Autozentriertheit und die massive Präsenz des Autos. Also meine Ausgangsüberlegung oder das Bild, das ich beschrieben habe, war, wenn ich hier durch die Stadt laufe, ich bin ein passionierter Fußgänger und Fahrradfahrer, ich lege eigentlich alle Wege entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder ab und zu mal mit dem Bus zurück. Mein Auto habe ich nach dem ersten Sensor ja abgeschafft, weil ich gemerkt habe, dass ich das in dieser kompakten Stadt nicht brauche. Und wenn ich dann laufe, ich wohne im Westend und laufe hier in die Stadt, ins Pressehaus oder auch zu Terminen, und da fällt mir auf, dass es immer sehr, sehr kurze Abstände nur sind, die ich autofrei, also ohne Autos zu begegnen, und zwar sehr massiv zu begegnen, zurücklegen kann. Und das schlägt sich, finde ich, in vielfältiger Weise nieder, also abgesehen davon, dass es einfach nicht schön ist, finde ich, dass es der Stadt viel Raum und Freiraum nimmt, sind es natürlich auch gesundheitliche Folgen, die man nicht unterschätzen darf und was, glaube ich, immer massiver wird, was ja auch immer wieder belegt wird in Messungen, dass die Stadt buchstäblich am Ersticken ist oder ihre Bürger auch in Erstickungsgefahr begibt, wenn es
ja. Das scheint aber niemanden von der Stadtpolitik zu interessieren, oder wie schätzt du das ein?
Na, niemanden glücklicherweise nicht. Also ich glaube, es gibt schon einige und auch immer mehr, die das Thema als wichtig und bearbeitenswert ansehen und dass auch wirklich was getan werden muss. Allen voran sicher unser neuer Verkehrsdezernent Andreas Kowoll, der da sicher eine neue Durchschlagkraft und Konsequenz mit in sein Amt und in seine Amtsführung gebracht hat, wo man von ausgehen kann, dass Dinge jetzt wirklich angepackt werden. Also er hat ja ein Tempo erstmal an den Tag gelegt, was, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, auch bei ihm im Amt manche ins Schlackern gebracht hat, wie schnell er da Maßnahmen ergriffen hat. Natürlich kann man das jetzt auch sagen, so ein Amtsantritt, dann bringt man natürlich eine gewisse Dynamik mit, also muss man dann auch nochmal kritisch hinterfragen, was davon ist Aktion, was sind wirklich Wirkungen. Aber es gibt ja schon durchaus sichtbare Sachen, angefangen mit vielen Fahrradabstellplätzen, die jetzt schon geschaffen wurden, mit der Markierung der Radweg-Einbahnstraßen, also der zulässigen Einbahnstraßen, was vielen Autofahrern nicht bewusst ist, wenn ihnen Fahrradfahrer entgegenkommen, dass das in Ordnung ist. Da werden jetzt nach und nach die Fahrbahnen markiert. Und natürlich das riesengroße Thema Citybahn, was natürlich ein Streitthema ist, aber ja eine politische Fast-Einigkeit in der Stadt herrscht.
Welche Baustellen fallen dir denn noch ein?
Welche Baustellen noch? Gut, wir haben also auch jetzt nochmal im Kulturbereich sind ja die beiden großen Baustellen Kulturbeirat und Kulturentwicklungsplan. Und auch da hat sich ja einiges getan, aber es ist trotzdem jetzt zum Ende des Jahres noch nicht so konkret, wie es hätte sein sollen oder wie es geplant und angekündigt war. Also sind das auch wiederum Baustellen, die wir im nächsten Jahr noch weiterverfolgen dürfen.
Ja, das scheint sich noch eine ganze Weile zu ziehen.
Ja.
Bis das mal unter Dach und Fach ist und der Kulturbeirat tatsächlich tagt.
Richtig.
Das wird wahrscheinlich noch Sommer, habe ich gerade gelesen.
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Und das sind halt immer so ein bisschen Problematiken für alle Beteiligten und Betroffenen, wo man halt auch mal ein bisschen aufpassen muss, dass dann, also es ist ja eine große Motivation immer anfangs da und wenn es dann immer alles immer mühsamer und zäher wird, dann kann es halt auch schnell passieren, dass vorhandene Motivation dann irgendwann wieder einschlafen oder auch schlagartig den Bach runtergehen. Da ist dann sicher auch die Stadt gefordert, eben also Dynamik, die der Herr Kowoll im Verkehrsbereich an den Tag legt, die wäre sicher im Kulturbereich auch nicht schlecht zu sagen, wir geben da jetzt richtig mal Gas und schauen, dass wirklich auch mal konkrete Ergebnisse endlich rauskommen.
Dein Wort in das Ohr von Herrn Imholz, dem Kulturdezernenten. Was hat dich denn in dieser Stadt im letzten Jahr am meisten genervt?
Ja, das sind eigentlich genau die Themen, die wir eben schon besprochen haben. Also das Walhalla Altes Gericht, diese Grundsatzfragen, wo man immer wieder das Gefühl hat, da sind Leute, die wollen was machen, die brennen darauf, was zu machen in dieser Stadt und genau in den wichtigen Bereichen der Stadt das zu geben, was ihr im Moment noch ziemlich fehlt, was man immer wieder feststellt und die sich wirklich buchstäblich den Arsch aufreißen, kann man sagen, auch weit über ihre Kapazitäten hinaus, also zumindest über ihre eigentlichen Kapazitäten ihres Alltagsgeschäfts, muss man ja sagen, dass sie das alles zusätzlich machen, ihre Bemühungen, sich Überlegungen, Konzepte schreiben, sich vernetzen, mit ganz vielen Menschen, Akteuren sprechen und dann natürlich auch eine Euphorie entwickeln. Und dann passiert es halt, dass sie auf einmal merken, wir laufen hier gegen eine Wand mit unserer Euphorie. Und das ist dann immer die große Gefahr, dass dann die Motivation, die da ist, im Keim erstickt wird.
Genau, du sprichst jetzt nochmal, nehme ich an, auch von den Walhalla-Leuten.
Auch ja? Das, ja, genau.
Da will ich gerade nochmal wiederholen. Denn das sind Themen, die die engagierten Wiesbadener im Atem halten. Also dazu gehört das Walhalla. Vor einem Jahr hat der Sensor einen visionären Frühschoppen veranstaltet, in dem über die Zukunft des Walhalla nachgedacht wurde. Daran wollen wir nochmal erinnern, das ist ein Jahr her. Es gab damals das Angebot des Unternehmens GOP, dort ein Varieté zu etablieren. Das fanden die Anwesenden alle nicht so prickelnd. Und man wollte darüber nachdenken. Das ist dann auch passiert. Und kurz darauf bildete sich eine sehr potente Gruppe von Unternehmern, die ein vielbeachtetes Nutzungskonzept vorlegte und mit den Varieté-Plänen der GOP konkurrierte. Also die haben sich sehr viel Mühe gemacht, sind überall hingegangen, haben ihr Konzept vorgestellt. Und das war dann auch sehr erfolgreich, kann man sagen. Aktueller Stand. Nach fast einem Jahr heißt es, eine europaweite Ausschreibung müsse erfolgen. Da fragt man sich, wieso diese Erkenntnis eigentlich so lange gedauert hat.
Ja, das fragt man sich oft in diesem Prozess beim Thema Walhalla, warum Erkenntnisse so lange dauern und wie die Erkenntnisse auch zustande kommen. Wir sollten vielleicht noch mal kurz zurückblicken über die Genese dieses Projektes, also es gab diesen ursprünglichen Frühschoppen, wo die Stadt Wiesbaden oder beziehungsweise die SEG, Stadtentwicklungsgesellschaft, ihren Wunschinvestor vorgestellt hat. GOP, hattest du erwähnt.
Das war im Oktober 2016.
Genau, 2016, genau. Und daraufhin bildete sich ja die Initiative, die jetzt unter dem Namen Walhalla Studios fungiert. Dann gab es ja einen weiteren visionären Frühschoppen in der das war dann Anfang des Jahres schon im Exil in der großen Schlachthofhalle vor 400 Menschen, die dort zusammenkamen.
Alle waren begeistert. Ja, ich war dabei. Ja. Alle waren begeistert.
Genau, und das muss man schon wirklich sagen. Da wurde ein Konzept auf dem Silbertablett der Stadt präsentiert, wo, glaube ich, viele andere nur von träumen könnten mit dieser sowohl Vielfalt, die Idee des Konzeptes, die potenten Partner, sowohl diese geniale Mischung aus der Stadt und aber auch erfahrene Akteure aus anderen Städten wie Ballhaus Berlin oder Schmitz-Tivoli-Theater in Hamburg. Und und das war dann genau so ein Moment, wo man dachte, da herrscht jetzt hier eine Aufbruchsstimmung, da wurde ein Fieber entfacht an diesem Abend, das auch den Oberbürgermeister im Übrigen ja ergriffen hatte. Er hat ja in der Schlussrede gesagt, wenn die das hier schaffen, da bin ich dabei und so weiter. Und also da war eine Stimmung, wie ich sie lange nicht erlebt habe nach diesem Frühschoppen. Und den natürlich auch die Akteure, die Valhalla-Studios, Macher mitgenommen haben und von dort an noch intensiver sich Partner gesucht haben und ein ganz sehr konkretes Konzept weiter erarbeitet haben. Und ja, und dann kamen halt auf einmal die Steine, einer nach dem anderen, in den Weg. Und es ist bewundernswert, dass sie nicht längst gesagt haben, uns reicht's, aber eben gerade nicht. Also dass sie lassen sich von diesen Steinen ganz und gar nicht aus dem Konzept bringen, auch wenn das vielleicht sogar die Absicht sein sollte, weiß man nicht. Aber es ist schon vieles, erscheint da schon etwas seltsam, wie Dinge passieren.
Also, wäre das eine Erklärung, warum das alles so lange dauert, dass dieses Konzept doch nicht gewünscht wird?
Ja, das kann man natürlich nur vermuten oder sich fragen. Also man kann sich viele Fragen stellen, warum etwas so ist. Es ist sehr, sehr schwierig, konkrete oder auch ehrliche Antworten zu bekommen, aber ein bisschen erscheint es schon so. Da fragt man sich dann manchmal, ist es Ignoranz oder ist es tatsächlich Böswilligkeit? Weil es ist halt wirklich so unverständlich, warum in dem Fall jetzt so ein bestehendes und vorhandenes Wiesbadener Konzept, wo wirklich alle, mit denen man spricht, von begeistert sind.
Genau, und darüber werden wir jetzt mal eine Weile meditieren. Ignoranz oder Böswilligkeit? Einen Lichtblick in der leidigen Valhalla-Sache hat es aber jetzt gegeben. Das Valhalla-Studiotheater hat jetzt eine neue Bleibe im ehemaligen Gestüt Renz in der Nerostraße. Im Januar ist Premiere im neuen Domizil, ein Abend mit Bernd Begemann. Und wir hören jetzt schon mal einen Song von ihm, Unoptimiert. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Dirk Fellinghauer vom Sensor ist bei uns. Dirk, unoptimiert ist so manches in dieser Stadt. Möchtest du noch etwas dazu bemerken oder wollen wir uns jetzt mal Erfreulicherem zuwenden?
Ja, da ich ja grundsätzlich auch in unoptimierten Zeiten und Zuständen optimistischer Mensch bin, rede ich natürlich auch sehr gerne über das Gute in dieser Stadt.
Erstmal rede ich, denn höchst erfreulich ist das Sensor-Jubiläum. 5 Jahre, Gratulation. Das Magazin ist inzwischen eine Institution in Wiesbaden geworden und man glaubt, dass es schon bestimmt 10 Jahre existieren würde. Ja, so eine Institution ist das schon. Welches sind denn deine größten Lernschritte gewesen im Studium unserer Weltkur- und Kongressstadt?
Ja, erstmal vielen Dank für das Lob und die Einschätzung dessen, was Sensor geworden ist.
Großes Lob.
Vielen Dank. Meine Lernschritte in der Einschätzung dieser Stadt. Ja, das ist eine gute, schwierige, komplexe Frage. Also unser Anspruch ist ja, oder unser Slogan, fühle deine Stadt. Und das praktizieren wir, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist es einfach, also als ich angefangen habe mit Sensor, ich bin ja gebürtiger und sehr überzeugter Wiesbadener und habe immer gedacht, ich kenne diese Stadt sehr gut und das kann ich schon sagen, dass ich diese Stadt nochmal ganz, ganz anders und neu kennengelernt habe in beide Richtungen. Wir wollten ja jetzt eigentlich über die guten Dinge sprechen, also habe auch manches kennengelernt, was eher ernüchternd ist oder, um es vorsichtig auszudrücken, über wie diese Stadt funktioniert und was hier funktioniert oder auch nicht, aber das Positive, was ich festgestellt habe und was fortwährend ist und sich eigentlich von Monat zu Monat noch weiter potenziert, was es hier einfach für viele großartige Menschen und Akteure gibt, mit die vor Ideen nur so sprudeln aus verschiedensten Bereichen und vielleicht was das Schöne ist und wo, glaube ich, auch Sensor einen kleinen Beitrag zu leistet, dass diese Menschen sich mehr und mehr finden und voneinander erfahren und dann auch miteinander in Kontakt kommen und daraus wieder neue Dinge entstehen. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und das ist auch so ein Lernprozess. Oder wenn du fragst, was habe ich in den 5 Jahren über die Stadt gelernt oder in der Stadt gelernt, dass es hier ganz viele auch, kann man fast sagen, weltbedeutende Macher gibt, die aber dann so ganz bescheiden in ihren Büros unterwegs sind und das halt nicht so in die große Glocke hängen. Ich habe mich gerade gestern oder vorgestern mit Michael Eibes getroffen, einem Designer hier aus Wiesbaden, der gerade die sehr international beachtete, weltweit größte oder weltweit allererste Jill Sander Museumsretrospektive in Frankfurt sozusagen verantwortet hat. Also er hat zum einen den Kontakt zu Jill Sander hergestellt, hat sie überzeugt, diese Ausstellung überhaupt zu machen, wogegen sie sich lange gesträubt hatte. Und er war dann halt als Creative Director und Organisator aktiv.
Also das war ein Wiesbadener?
Genau, es ist der Wiesbadener Designer Michael Albes und im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt wurde diese Ausstellung jetzt eröffnet.
Aber das ist interessant, ein Wiesbadener macht eine Ausstellung in Frankfurt und nicht in Wiesbaden.
Richtig. Ja, aber das ist dann, gut, das ist jetzt in dem Fall, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, so etwas nach Wiesbaden zu holen. Da wurde jetzt mit London und Hamburg konkurriert und sich dann für Frankfurt, für die Region, wir sollen ja auch in Regionen denken, entschieden. Aber stimmt, das erlebt man dann auch auf diesem Niveau, sage ich mal, dass dann manche dieser Spitzenkräfte, wenn man es so nennen will, also der, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, soll jetzt nicht elitär klingen, aber die wirklich Überdurchschnittliches leisten in ihren Feldern aus Wiesbaden, die sich dann aber vielleicht in Wiesbaden nicht so fühlen, dass sie das hier rausbringen wollen oder an die Öffentlichkeit bringen wollen, sondern die sich dann halt aus Wiesbaden heraus mit ihren Talenten bis weltweit, kann man sagen, orientieren. Und da kann sich die Stadt natürlich auch manchmal fragen, woran das liegt. Und da führt dann sozusagen auch wieder ein Weg durchaus zurück zu einem Valhalla. Also manche nerv ich immer mit meiner immer wieder Valhalla ins Spiel gebringe. Aber es ist für mich einfach so ein wichtiger und außergewöhnlicher Ort, der etwas dieser Stadt gibt, was sie ganz dringend braucht.
Und das Valhalla ist auch ein Symbol, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Für das, was eben in der Stadt möglich ist, beziehungsweise nicht möglich ist, weil es wieder zerredet wird oder weil 17 Argumente angeführt werden. Ich denke immer an die Rhein-Main-Halle. Das heißt ja jetzt anders.
Rhein-Main-Kongress-Zentrum.
Da stand ein politischer Wille dahinter, ein sehr starker Wille. Und das ist ja fabelhaft.
Ja.
Die sind ja im Plan, alles klappt prima.
Ja.
Es gibt schon Buchungen, also es wird vermutlich ein Erfolg, davon kann man ausgehen. Mhm. Also wenn etwas gewollt wird, dann klappt das.
Ja.
Und mit unserem kleinen Valhalla, mit diesem Schmuckstückchen, sieht das nicht so aus. Also insofern ist es ein Symbol. Hast du den Eindruck, dass Wiesbaden sich unter Wert verkauft?
Teilweise schon, also gerade im kulturellen Bereich sicher. Also wie du es gerade erwähnt hast, wenn ein Rhein-Main-Kongress-Center, das funktioniert und das ist auch toll so und auch wichtig so, als was auch der Stadt sehr viel bringen wird und auch nach außen strahlen wird. Aber gerade im kulturellen Bereich ist es für mich, glaube ich, einfach auch eine Horizontfrage und finde, man sollte auch mal ein anderes Selbstverständnis entwickeln, was Kultur eigentlich ist und leistet und welche Bedeutung Kultur hat. Wir müssen weg davon kommen, dass Kultur immer nur als der lästige Bittsteller empfunden wird, den man dann aus Gnade irgendwie ein paar 10.000 Euro, wenn überhaupt, oder ein paar 1.000 Euro zukommen lässt und dann dafür dann immer eine riesige Dankbarkeit erwartet. Und es wird immer nur gefragt, was die Kultur nimmt. Und man muss mal wieder schauen, was die Kultur eigentlich gibt, der Stadt, sowohl den Bewohnern und der Bevölkerung ein Angebot, aber auch in diesem immer wichtiger werdenden, in der Standortfrage, wenn es darum geht, welche Attraktivität und Anziehungskraft hat die Stadt nach außen, sowohl dann auch, es geht immer wieder die Frage der Firmenansiedlung, der Arbeitnehmer, Arbeitskräfte, die dringend gesucht werden. Und dann hört man immer wieder, in Wiesbaden können wir schlecht rekrutieren, interessantes Personal. Wenn die Wiesbaden hören, da drehen die gleich wieder um. Und deswegen wird ja ganz schnell eigentlich, wenn man mal weiterdenken würde, der Bogen von der Kultur auch als Wirtschaftsfaktor, wenn man es schon nicht als Wert an sich akzeptieren möchte, dann kann man wenigstens nach dem Wirtschaftsfaktor fragen und käme dann eigentlich schnell darauf, dass es wie wichtig es ist, der Kultur einen Boden zu bereiten, auf dem sie sich wirklich gut entfalten kann.
Zu berichten ist gleich von einer Vereinsgründung. Zuvor aber eine kurze Pause mit einem Chanson eines sehr berühmten Filmschauspielers, der 14 Jahre in Wiesbaden gelebt hat und in dieser Zeit einigen Glamour in die Stadt brachte. Eddie Constantin. Ende Oktober wäre er 100 Jahre alt geworden. Zur Erinnerung ein guter alter Eddie-Song. Cigarette, Whisky et Petit Pépé. Eddie Constantin war ein Schauspieler, der in seiner späteren Karriere viele ernsthafte Rollen im jungen deutschen Film gespielt hat. Den meisten ist er jedoch in Erinnerung als FBI-Agent Lemmy Caution, der sie alle mit Links erledigt und ein Faible hat für Zigaretten und Whisky und blonde Puppen. Lemmy Korschen war ein Kinoheld der 50er Jahre. Und die 50er Jahre waren, wir erinnern uns, auch in Wiesbaden eine glorreiche Zeit. Denn da war Wiesbaden mal Filmstadt. Dirk, ist das eigentlich für Jüngere noch ein Begriff, dass Wiesbaden mal Filmstadt war?
Ist jetzt natürlich die Frage, wen du mit Jüngere meinst. Aber ich glaube, so richtig präsent ist das sicher nicht. Also manchmal hört man dann was. Gerade ist ja auch das Bond Girl gestorben, eins der Bond Girls, die gebürtige Wiesbadenerin ja war.
Da, Karin Dohr.
Ja, genau, ja. Da gab es dann auch große Aha-Effekte. So, wow, das habe ich aber nicht gewusst. Und da schlummert, glaube ich, noch so einiges in dieser Stadtgeschichte, in der Filmgeschichte, wo man viele überraschen könnte, wenn man die Geschichten erzählt. Von daher glaube ich, also sehr präsent ist es, glaube ich, bei der Generation, die nicht dabei war, sage ich mal, mehr oder weniger eher nicht. Also wenn ich sagen darf, das könnte auch zum Beispiel ein gutes Beispiel sein, eine Chance für Wiesbaden, da eine Verbindung herzustellen, wenn man jetzt schaut hier zur Hochschule, Film, Schaffende und
da ja, genau.
Oder habe ich dir jetzt vorgegriffen?
Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Gerade hat sich ein Verein gegründet, der Filmstadt Wiesbaden heißt. Mhm. Wie schön. Einer der drei Vorsitzenden ist der Kameramann Rüdiger Kortz. Mhm. Rüdiger, wir haben uns in der Blauen Stunde schon mal über das Thema Filmstadt Wiesbaden unterhalten vor ein paar Jahren. Da hast du milde gelächelt und gesagt, ja, das ist nun vorbei und wird auch nicht mehr. Und nun, oh Wunder, gibt es einen Verein, der Filmstadt Wiesbaden Netzwerk e.V. heißt. Und du bist der Vorsitzende. Sag uns mal was dazu. Wie kommt das denn?
Ja, okay. Man soll bekanntlich niemals nie sagen. Das Statement vor ein paar Jahren war bezogen auf den Ist-Zustand und auf das da niederliegende gemeinschaftliche Vorgehen innerhalb der Stadt und mit der Stadt zum Thema Film, TV-Medien. Da gab es jetzt doch eine ganze Reihe von Anläufen. Die Branchentreffen haben mit gewissen schütterer Folge stattgefunden und nach zu einem Bewusstsein geführt, so geht's nicht weiter. Man trifft sich und zuckt die Schultern und sagt, ja, dumm gelaufen, aber es passiert nichts. Wir haben dann als kleine Gruppe von Leuten, die das so nicht hinnehmen wollten, eine Initiativgruppe einfach in einem Akt der Selbstermächtigung gegründet und gesagt, okay, wir lösen uns aus der reinen Verbindlichkeit mit dem Kulturamt und gehen auch ein Stück weit auf das Wirtschaftsdezernat zu, weil wir einfach von der Erkenntnis getragen waren, Film ist immer beides, Kultur und Wirtschaft. Das ist nicht zu trennen, wäre ein Gewaltakt. Dazu kommt, dass Wiesbaden sich in seiner speziellen Situation auszeichnet durch so eine Art Doppelcharakter, was filmische Medien betrifft. Auf der einen Seite gibt es wichtige Institutionen, die Filmbewertungsstelle, es gibt eine Reihe von Archiven, es gibt das Caligari, es gibt das Murnau, es gibt eine ganze Reihe von, es gibt die Medieninitiative, Jugendarbeit etc. Das sind alles hochwertige Sachen. Auf der anderen Seite gibt es eine völlig zersplittert, kleinteilig zerlegte Landschaft von kleinen, einzelne, auch mittlere Produktionsfirmen und Einzelkämpfern, die aber in Summe dann doch eine beachtliche Menge ausmachen und einen sehr hohen Output erzeugen, der aber immer oder meist unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Rühmliche Ausnahme ist das Schloss Liebrich, wo immer wieder Screenings stattfinden und ganz herausragend natürlich im Caligari mit dem Programm Out of Wiesbaden, also Filmstadt Wiesbaden, wo regelmäßig Regisseure, Autoren, Kameraleute etc., Produktionsfirmen ihre aktuellen oder auch verflossenen Produktionen präsentieren und einem Publikum zugänglich machen, was übrigens sehr gut angenommen wird. Wir haben diesen Doppelcharakter, Institutionen und Produktionslandschaft. Und unser Gedanke war, wir müssen das zusammenführen. Und der Gedanke kann dann nicht vordergründig sein, so auf der Seite der Produzierenden, wie kriege ich jetzt einen Job mehr, wie wird das, zahlt sich das lukrativ aus, und auf der Seite der Institutionen kriegen wir mehr Budget, können wir mehr Aufmerksamkeit. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, ein Bewusstsein herzustellen, eine eigenständige Trägerschaft herzustellen, die in der Lage ist, zu sagen, wir vertreten die verschiedenen Formen von Filmschaffen, Medienschaffen, Fernsehschaffen. Da gehört natürlich auch jetzt zunehmend mehr das Internet und die Online-Medien dazu. Wir vertreten das, was hier in Wiesbaden stattfindet oder was hier stattfinden könnte und wollen uns dafür stark machen durch verschiedene Initiativen.
Du siehst also eine Potenz hier in dieser Stadt.
Ja, ich habe ja dazu lernen müssen, dass es doch mehr gibt, als mir selbst klar war. Und dass es offensichtlich nicht nur mir so geht, sondern ganz vielen anderen auch, dass gar nicht bewusst ist, wie viel hier eigentlich da ist und dass es eigentlich schade ist, dass es dafür kein Bewusstsein, um nicht zu sagen kein Selbstbewusstsein gibt. Andere Städte sind da deutlich weiter, auch offensiver, stellvertretend für andere, Mainz oder auch Frankfurt. Da ist noch Luft nach oben, also da kann man was machen.
In Wiesbaden hat man immer gedacht, die guten alten Zeiten sind vorbei, als Wiesbaden ja wirklich mal eine Filmstadt war, also in den 50er Jahren, das heißt nach dem Krieg bis in die späten 50er Jahre. Und dann war sie keine Filmstadt mehr. Hier wurden ja viele Filme produziert, aber dann nicht mehr, kam auch das Fernsehen. Und dann hat man schon aufgegeben, so in der Folge.
Ja, also Wiesbadens Geschichte im Bereich Film geht sogar noch viel weiter zurück in die Anfänge des Stummfilms. Hier wurden also, haben richtige Pioniere auch gewerkelt. Ich will das jetzt nicht in Länge und Breite ausführen. Da gibt es eine lange Geschichte, Firma Dengel, die es nicht mehr gibt, als Stellvertreter dafür benannt. Es ist richtig, Weißer Flieder sind die berühmten Namen, die es mal gab, waren auch Stars hier. Aber das ist ein nostalgischer Blick.
Darauf kann man nicht zurück und will man auch nicht zurück, aber man will in die Zukunft gucken. Und das tut man auch mit einem gewissen, ja, was meinst du, Optimismus? Also erzähl mal von den Vereinsmitgliedern, wie sehen die das?
Naja, die Vereinsmitglieder sind ganz heterogen und das ist auch gut so. Da sind Selbstproduzierende, sind Autoren dabei, sind aber auch Verantwortliche für Medieninitiativen, die auch mit Jugendlichen arbeiten. Da ist die Hochschule Rhein-Main mit im Boot. Da ist aber auch direkter Kontakt mit der Stadt Wiesbaden, die eben auch direkt auch ins Vereinsmitgliedschaft mit reingenommen, damit eben auch, wenn man so will, in die Pflicht und in die Verantwortung, aber auch in die Möglichkeit der Gestaltung mit reingenommen ist. Es war uns bewusst das Anliegen, das nicht künstlich zu trennen. Und da finden jetzt auch schon erste Veranstaltungen statt. Da gibt es eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Wirtschaftsdialog. Die werden wir nutzen, jetzt direkt schon im November, um unser Projekt vor Wirtschaftsleuten darzulegen, auch zu zeigen, hallo, hier ist Potenzial. Da werden auch Startups oder ein Startup wird sich vorstellen. Es gibt eine ganze Reihe von frischen, jungen Unternehmern und Unternehmungen. Es gibt auch eine Reihe von Auszubildenden und es gibt eine Reihe von Hochschulabsolventen. Und was wir schon wichtig finden, ist, dass man denen auch zeigt, hallo, ihr seid hier erwünscht und hier gibt es auch Perspektiven. Man muss die richtigen Leute zusammenbringen, dann kann es hier auch als Standort für solche Geschichten wichtig sein und wichtig bleiben. Über Murnau, über Archive, über Spio und sonstige muss man dann gar nicht an der Stelle reden. Die sind natürlich, leisten tolle Arbeit und sind nach wie vor extrem wichtig, auch weil sie eben in eine überregionale Richtung wirksam sind.
Der Verein ist ja noch sehr jung, also kann man noch nicht mit der Mitgliedergröße, damit kann man noch nicht operieren. Das kommt alles noch, aber mit wie vielen Mitgliedern rechnet ihr denn?
Das wüsste ich auch gerne. ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine offene Veranstaltung. Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, es ist ein Akt der Selbstermächtigung, dass wir, und das ist natürlich ein Stück weit Frechheit, einfach zu sagen, so, wir stellen jetzt eine Vertretung dar. Das ist natürlich durch nichts gerechtfertigt. Das ist, wenn man so will, auch grob anmaßend. Aber es geschieht nichts Gutes, außer man tut es, habe ich mal gelernt.
Es kann sich ja auch jeder beteiligen und das Gegenteil sagen.
Richtig. Und wir, so ein Verein, das ist ja etwas, wo sich mir eigentlich die Nackenhaare aufstellen, aber es ist das, was man als Organisationsform braucht, um überhaupt an andere Organisationen, an mögliche Sponsoren, an Veranstalter etc. heranzutreten. Deswegen muss man auch in diesen, in Anführungszeichen, sauren Apfel beißen. Und das war ein schwerer Akt, also da die Gemeinnützigkeit auch hinzubekommen. Also da haben wir etliche Sonderschleifen drehen müssen, bis es dazu kam. Wir haben das gemacht, schlicht und ergreifend, um dann auch jeden, der Interesse hat, anzusprechen. Vorstandssitzungen machen wir für alle Mitglieder offen. Da gibt es keine Redeverbote oder Anwesenheitsverbote. Das ist offen. Wir freuen uns. Ich wünsche mir, noch mehr wünsche ich mir im Grunde genommen, dass wir, keine Ahnung, in 2-3 Jahren von jetzt an junge Leute da sind, die sagen, wir haben ganz frische Ideen und stellen sich einer Kampfabstimmung und ich darf mich dann Halleluja zurückziehen. Das wäre völlig in Ordnung.
Das wäre schön, ja. Ja. Aber es ist noch lange nicht so weit. Erstmal müsst ihr was vorweisen. Was sind denn die nächsten Ziele?
Naja, das erste Ziel ist, Veranstaltungen aus dem Boden zu stampfen, die dazu führen, dass eine gewisse Bekanntheit erreicht wird. Das machen wir im Rahmen dieses Wirtschaftsdialogs. Das machen wir aber auch in Verbindung mit dem Festival im Caligari Ex-Ground, dass man dort auch eine gewisse breitere Öffentlichkeit erreicht, und nächster Schritt wird sein, ein nochmaliges Treffen, das in Breite an alle möglichen Interessenten versandt wird. Das sind etliche 100, wenn nicht 1000 in Wiesbaden, die dann aufgefordert werden, auch den Verein beizutreten oder sich zu beteiligen, in welcher Form auch immer. Das dritte ist dann natürlich die Entwicklung einer Webseite, die eine gewisse Repräsentanz dessen, was vorhanden ist, nach außen hin auch sichtbar und zugänglich macht, dass das nicht in den Tiefen von irgendwelchen Branchenheften oder Google-Algorithmen verborgen ist, sondern dass man da auch direkt etwas hat, was man auch nachpflegen kann, wo man nachsuchen kann, wo man auch sich darstellen kann, Kontakte herstellen kann. Im Wesentlichen wünschen wir uns eine Kontakt- und Diskussionsebene und eine Selbstdarstellung der Stadt und der Menschen, die hier in Medien, in diesem filmischen Medienbereich arbeiten, gegenüber der Öffentlichkeit.
Rüdiger Kortz vom neuen Verein Filmstadt Wiesbaden Netzwerk e.V. Vielen Dank.
Gerne.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast ist heute der Chefredakteur des Stadtmagazins Sensor, Dirk Fellinghauer. Der Verein Filmstadt Wiesbaden wird sich also morgen während des Ex-Ground Filmfests vorstellen. Ein passender Rahmen, denn Ex-Ground ist ja eines der renommierten Festivals dieser Stadt. In diesem Jahr ist ein Jubiläum zu feiern, 30 Mal Ex-Ground. 30 Ausgaben gab es schon. Wie immer haben die Macher ein vielfältiges, attraktives Programm ausgewählt. Der diesjährige Länderschwerpunkt gilt der Türkei. Bis zum 26. November kann man noch jede Menge Filme sehen. Ein Rahmenprogramm gibt's auch. Spielstätten sind das Caligari und das Murnau-Kino. Dirk, der Sensor ist Medienpartner von Ex-Ground. Was heißt das genau?
Das heißt erstmal ganz grundsätzlich, dass wir das Ex-Ground Festival ganz großartig finden und dass es eine gewisse ideelle Unterstützung eigentlich gibt, dass wir sagen, das ist eine Sache, die gut ist in Wiesbaden und dass wir da gerne dabei sind. In der praktischen Umsetzung ist es relativ unkompliziert und locker. Also es geht damit los, dass wir gegenseitig Anzeigen tauschen, also ein Anzeige in der Sensorausgabe erscheint und dafür eine Anzeige von uns im Programmheft und dass unser Logo präsent ist beim Festival in den Drucksachen und natürlich auch in der Berichterstattung, dass wir das intensiv begleiten vorneweg. Auch jetzt während des Festivals konnten wir gerade am Wochenende kam noch kurz vor Festivalstart die aufregende Meldung, dass die große Wave Techno-Ikone Anne Clark am kommenden Samstag persönlich nach Wiesbaden kommt, um ihren Film, ihr filmisches Porträt, das über sie gemacht wurde, vorzustellen. Ja, das war dann sowas, was wir dann, sag ich mal, als erstes verkünden durften. Und es wurde gerade, hab's nochmal geschaut, ungefähr 600 Mal geteilt, der Bericht. Und ich glaube auch international. Also ich glaube, da sieht man, dass Anne Clark noch ein Name ist, der vieles bei vielen auslöst. Wer weiß, vielleicht kommen jetzt am Wochenende die Fans aus ganz Europa hier rangepilgert nach Wiesbaden, um Anne Clark in einem sehr intimen Rahmen zu treffen.
Lass uns mal über die Aktivitäten des Sensor in Wiesbaden sprechen. Medienpartner, Sponsor, Kooperationspartner, Veranstalter vom visionären Frühschoppen etwa, wie erwähnt. Welche Absichten habt ihr? Ich denke manchmal auf jeden Fall, also nicht nur eine Zeitung zu machen.
Ja, das hat sich eigentlich so irgendwie ergeben. Es war jetzt nicht die Grundidee, als wir losgelegt haben, zu sagen, wir wollen all das, was du gerade erwähnt hast, über das Magazin hinaus machen, aber irgendwie kam so irgendwie eins zum anderen. Also wir sind damals mit dem Sensor schon in eine Lücke gestoßen, auf die die Stadt vielleicht ohne es zu wissen gewartet hat. Und dann wurde ich halt von sehr vielen verschiedensten Menschen und Akteuren dieser Stadt angesprochen wegen Partnerschaften. Und da nein, nicht zu meinen häufigst gebrauchten Wörtern gehört, sage ich grundsätzlich immer erstmal ja. Und also das hat dann schon teilweise Ausmaße angenommen, die manchmal auch nicht ganz einfach zu bewältigen sind, aber wenn man dann die Ergebnisse sieht, dann freut es einen natürlich. Und ich merke auch jetzt so, dass es in diesem Gesamtkonglomerat der Aktivitäten, glaube ich, halt nochmal eine ganz andere Wirkung erzielt in der Stadt und in beide Richtungen halt, dass wir als Magazin die Informationen, Inspirationen bekommen durch unsere Partner und die Veranstaltungen und umgekehrt anders in die Stadt hinaus nochmal Ideen verbreiten können und zu Diskussionen anregen. Und
also Sensor ist Motor und Moderator, wenn man so will.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes.
Ergreift ihr auch Partei? Ist es die Rolle des Sensor auch, sich einzumischen?
Also einzumischen auf jeden Fall, Partei ergreifen, also parteipolitisch auf keinen Fall, das nicht, sondern immer in Sachfragen. Da ist es durchaus manchmal schon so, dass wir, wenn wir zu einer gewissen Erkenntnis kommen oder Einschätzung, dass wir die dann auch kundtun und uns auch durchaus klar positionieren, aber niemals mit dem Anspruch, dass das jetzt die allein gültig mögliche Einschätzung eines Themas ist, sondern durchaus auch als Angebot und Einladung, darüber dann wiederum zu diskutieren. Also das kriegen wir auch manchmal als Feedback, dass Menschen sagen, ja, wir finden es gut, dass ihr Position bezieht, und durchaus auch von Menschen, die sagen, in dem Fall bin ich aber gar nicht eurer Meinung. Also eben, dann versuchen wir einfach einen Diskussion und Diskurs anzuregen, was meiner Meinung nach auch halt ein bisschen fehlt in dieser Stadt, dass man offen über Dinge redet und auch widersprüchlich, ohne sich gleich gegenseitig an den Hals zu fallen. Und ja, aber in Einzelfällen, wie gesagt, dann beziehen wir Positionen.
Und weil wir beim Thema Türkei waren, wer Lust darauf hat, kann Anfang Dezember im Murnau-Kino einen sehr sehenswerten türkischen Film Claire Obscure sehen. Diesmal in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Wiesbaden-Istanbul-Fatih. In diesem Zusammenhang eine Notiz von letzter Woche. Da hat die AfD in der Stadtverordnetenversammlung den Antrag eingebracht, die Städtepartnerschaft mit Fatih zu beenden. Der wurde aber von allen anderen Parteien abgelehnt. Möchtest du das kommentieren, Dirk?
Ja, das also so unsinnig ich den Antrag fand, so sinnig fand ich die Antworten, die gegeben wurden. Eben genau diese Grundbotschaft, die ja bei der X-Round Filmfesteröffnung noch aus mehreren Kehlen auf dem Podium nochmal erwähnt wurde, dass man eben gerade in solch schwierigen Zeiten den Kontakt zu den Menschen suchen, halten oder sogar intensivieren sollte. Also dass das jetzt kein Anlass sein kann, so eine Partnerschaft, die ja auf lange, lange Zeit eigentlich angelegt ist, in einer schwierigen Phase einfach zu beenden.
Kurze Pause mit Musik. Wir bleiben beim Türkischen. Sülfü Livaneli mit Son Şarkı, das letzte Lied. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Dirk Fellinghauer, den wir jetzt zu seiner Einschätzung eines Themas hören wollen, das in Wiesbaden große Konjunktur hat, Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung Wilhelmstraße, Bürgerbeteiligung Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung Schelmengraben etc. etc. Was ist davon zu halten?
Erstmal viel, also der Name klingt gut. Und die Frage ist natürlich, was daraus wird und wie es umgesetzt wird. Ich habe den Eindruck, ich habe ein paar Veranstaltungen begleitet und besucht. Manchmal hat man den Eindruck, da kommt ein relativ überschaubarer Kreis immer gleicher Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, was natürlich erstmal gut ist, aber natürlich stellt man dann die Frage, wie repräsentativ die Bürgerbeteiligung ist.
So ein, zwei Dutzend, wollen wir mal Klartext sprechen.
Genau. Ja. Und das kann man aber dann ja eigentlich wiederum dem Prozess nicht vorwerfen, wenn halt die anderen Bürger dieses Angebot nicht annehmen. Also es braucht sich ja auch seine Zeit, bis man dann sagt, dass das andere noch animiert werden. Dann ist manchmal auch eine schwierige Frage, wann sowas stattfindet, wann überhaupt die potenziellen Bürgerinnen und Bürger in der Lage wären, da auch hinzukommen. Jetzt war ich neulich, Freitagnachmittag zum Thema Stadtentwicklungskonzept 2030 plus, wie es inzwischen heißt. Und da war es dann eine erfreulich gemischte Beteiligung. Also es war auch volles Haus im Rathaus und verschiedene Generationen auch vertreten. Das war jetzt für mich so ein gutes Beispiel mal, wo sowohl viel wie auch vielfältig Publikum da war. Aber man muss auch hier, finde ich, aufpassen, ob das jetzt was daraus wird. Also ob nur gefragt wird oder ob das auch einfließt.
In dieser Jahreszeit ist es üblich, Wünsche zu äußern. Was wünschst du dir von Wiesbaden?
Ja, wahrscheinlich jetzt ganz langweilig genau die Themen, die wir besprochen haben, dass die vielleicht dann doch mal zu den durchschlagenden Erfolgen kommen oder Maßnahmen.
Und was wünschst du dir von den Wiesbadenern?
Von den Wiesbadenern vielleicht einfach, dass sie noch aufmerksamer werden, weil das ist auch manchmal, man schimpft ja immer viel gerne auf die Politik, das Rathaus, die Institutionen, aber man darf ruhig auch mal die Frage nach den Menschen, den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern selbst stellen, die auch eine, ich will es jetzt nicht Verantwortung nennen, aber würde ich mir wünschen, dass sie einfach noch aufmerksamer werden, was in dieser Stadt passiert und die Dinge auch wahrnehmen, die da sind, auch dabei zu sein.
Wir kommen nochmal zurück zu deinem November-Editorial. Da hast du geschrieben über die Lust auf das andere Denken und Handeln. Wie kann man das denn hinkriegen? Das ist sehr schön und keiner würde dir da widersprechen. Nur die Frage ist, wie kriegt man das hin? Was ist dafür notwendig, dass das mehr ist als so ein frommer Wunsch?
Ja. Also diese Grundidee, die hatte ich ja auch beschrieben, war einfach Bilder zu schaffen. Also wir müssen Bilder entstehen lassen, damit die Menschen, sowohl die Menschen als auch die Politiker, sich Dinge vorstellen können. Es wird immer sehr abstrakt diskutiert und ja oft dann auch gleich immer die Finanzierungsfrage gestellt. Hatte ich auch mal gesagt, wir müssen weg von einer Finanzierungsfixiertheit zu einer Ideenfixiertheit. Also einfach noch mehr Ideen in den Vordergrund stellen und versuchen, die möglichst klar zu formulieren und damit Feuer zu entfachen. Und da sollte man einfach jede Gelegenheit nutzen. Also es geht los mit dem Sensor. Da sind wir immer offen und freuen uns, wenn Ideen an uns herangetragen werden und denen auch Raum zu geben, aber auch überall hinzugehen, in Veranstaltungen sich zu Wort zu melden. Einfach nicht zu sagen, ja, was soll ich schon machen, sondern zu sagen, doch, ich kann was machen, ob es die kleinste Idee ist.
Das ist schon mal prima, aber dann hat man 1000 Ideen und was dann?
Ja, dann einfach machen, würde ich sagen.
Wenn also daraus nichts wird, schafft das ja auch eher eine deprimierte Stimmung.
Ja, das sage ich ja auch immer, das ist halt die große Gefahr. Da muss man dann aufpassen, dass das Potenzial und die Motivation, die hier da sind, nicht im Keim erstickt werden. Wie man es konkret macht, einfach
Ideen sagen.
Ideen, und ja.
Der Rest
findet durch auch sich. Eine Vehemenz an den Tag legen und einfach keine Ruhe zu geben. Aber wie soll man sagen? Also Dinge einerseits einzufordern, andererseits vielleicht zu überlegen, wenn man die offiziellen Wege nicht zum Ziel führen, ob man dann andere Wege findet, Dinge umzusetzen. Also man braucht auch nicht für alles die Stadt. Also diese Mentalität muss natürlich auch überdacht werden. Das, glaube ich, kann ein Weg sein.
Das war ein schönes Schlusswort. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen, Dirk.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wenn ich mal wiederkommen darf und wir dann über abgeschlossene Baustellen uns unterhalten dürfen.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak, aber nicht ohne Musik. Gestern war die Premiere von Tannhäuser in der Inszenierung von Uwe-Erik Laufenberg. Nach dem Parsifal in Bayreuth und dem kompletten Ring in der Spielzeit 16-17 hat sich der Wiesbadener Intendant wieder einmal Richard Wagner gewidmet. Und wer den Siegfried gesehen hat in diesem Jahr, wird das sicher als großes Highlight in Erinnerung haben, vor allen Dingen mit diesem unglaublichen Tenor Andreas Schager. Hören Sie jetzt bei uns einige Tannhäuser-Töne von Uri Kane und seinem Ensemble. Und damit tschüss.